wie du schon sagtest, stressig, aber im guten Sinn. Man hat 48 Stunden Zeit, ein quasi leeres Blatt vor sich auf dem Tisch liegen und in unserem Fall natürlich ein echtes Kundenproblem. Und weil der Use-Case-Geber direkt mit im Team saß, war es kein abstraktes Szenario. Also da saß wirklich jemand, für den die Lösung am Ende wirklich einen Unterschied macht. Das erhöht natürlich den Druck. Das Gute war, die Plattform war vorbereitet. Wir mussten uns nicht mit Infrastruktur, Zugängen oder sonstigen Details aufhalten, sondern konnten sofort ins Problem eintauchen. In dem Zuge kam der Stress also nicht von der Technik, sondern von der eigentlich spannenden Frage, ob wir das Richtige bauen und ob wir es in der Zeit auch vorzeigbar bekommen.
Willkommen zu Digitalwandler, dem Podcast von CGI. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen der digitalen Transformation. Gemeinsam beleuchten wir, wie Technologien, Menschen und Prozesse zusammenfinden, um echten Wandel zu gestalten. Hier kommen Menschen zu Wort, die aus IT mehr machen als nur Technik, nämlich Fortschritt, der wirklich zählt. Viel Spaß mit der Folge!
Herzlich willkommen beim Digitalwandler. Ich bin Philipp. Heute gehe ich der Frage nach, ob ein AI-Hackathon für die Ideenfindung und Entwicklung von KI-Prototypen geeignet ist. Oder genauer gesagt, will ich wissen, wie viel lässt sich in 48 Stunden wirklich erreichen, wenn interdisziplinäre Teams eine vorbereitete KI-Plattform zur Verfügung gestellt bekommen und dann ein reales Unternehmensproblem lösen sollen. Genau das wurde nämlich bei einem AI-Hackathon im Umfeld der Silicon Saxony Days ausprobiert. Dort sollten verschiedene Teams zwei industrielle Anwendungsfälle bearbeiten und idealerweise natürlich auch dann zu den Problemstellungen passende, greifbare KI-Prototypen entwickeln. Und über diesen Hackathon, über die Ideen und den Nutzen dahinter, darüber spreche ich heute mit drei Menschen, die daran beteiligt waren. Mit Michelle, die den Hackathon konzipiert hat, mit Dominik, der die technische Umsetzung verantwortet hat und mit Erik, der Mitglied eines der Gewinnerteams war. An der Stelle erstmal ein herzliches Hallo an euch drei. Ich freue mich sehr, dass ihr Zeit habt und da seid heute.
Hallo, wir freuen uns auch.
Michelle, ich würde mal mit dir starten, mit der Motivation zum Hackathon und der Umsetzung, der Vorbereitung der vorherigen. Ich würde mal fragen, welche Situation oder welches Problem hat denn überhaupt erstmal dazu geführt, zu der Entscheidung, einen AI-Hackathon aufzusetzen?
Ja, also vielleicht ganz zu Anfang noch ein wichtiger Satz. Wir haben den Hackathon innerhalb der Silicon Saxony Days durchgeführt, da wir eben auch einer der Partner vom Silicon Saxony sind. Das ist tatsächlich Europas größtes Mikroelektrik- und IKT-Cluster mit Sitz in Dresden. Und das große Ziel von diesem Netzwerk ist letztendlich, dass Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen miteinander vernetzt werden und dass einfach diese Wirtschaftsregion Sachsen auch ja sich da platzieren kann. Gerade mit dem Blick auf Mikroelektronik ist das natürlich ein Riesenthema. Auch Halbleiter ist da ein großes Thema und natürlich auch das Thema KI. Deshalb waren wir als CGI dieses Jahr bei den Silicon Saxony Days als AI-Partner vor Ort. Und die große Motivation hinter dem Thema Hackathon selbst war, wie immer, viele sprechen über KI, über KI-Lösungen. Auch wir tun das. Wir wollten tatsächlich mit den Kunden in Kontakt kommen, gemeinsam an Lösungen arbeiten, Wissen bündeln und auch für uns herausfinden, was können wir eigentlich in so kurzer Zeit auch mit dem Einsatz von KI mittlerweile eigentlich auf die Beine stellen und das wirklich gemeinsam mit Wirtschaft, mit Forschung und mit Hochschulen und eben CGI.
Das heißt, wenn du jetzt aus Kundensicht denkst, welchen Nutzen würdest du sagen, hat denn ein Unternehmen, das sich an dem Hackathon beteiligt?
Also ganz klar ist natürlich auf der einen Seite, dass man sich schon mal in Vorbereitung zu so einem Hackathon als Unternehmen natürlich Gedanken macht, was möchte ich eigentlich mit KI verändern? Was sind vielleicht Prozesse, die mich stören? Ich denke, das ist schon mal ein Denkanstoß, der unfassbar wertvoll sein kann. Gleichzeitig ist dann natürlich in dem Moment, wo man so einen Use Case dann einreicht, sich da beteiligt als Firma, man hat direkt eine große Runde an Experten um sich herum, die den Use Case bewerten, die eventuell den Use Case auch nochmal verfeinern und die dann tatsächlich eben ihre gesamte Zeit über 3 Tage in diese Idee stecken und man am Ende mit einem wirklich fertigen Prototypen, der wie auch bei uns ja wirklich auf große Begeisterung gestoßen hat, eigentlich direkt weitergehen kann, direkt loslaufen kann und damit eigentlich innerhalb von 3 Tagen was erreicht, was man sonst erst vielleicht in einem halben Jahr bis einem Jahr erreicht hat.
Bevor wir auf die Frage kommen, welche Use Cases ich eigentlich einreichen muss oder wie konkret der Use Case sein sollte, würde mich mal interessieren, welche Use Cases habt ihr denn jetzt in dem Hackathon genau bearbeitet?
Genau, also uns war es ganz wichtig, dass wir reale industrielle Herausforderungen angehen in diesem Hackathon. Deswegen haben wir letztendlich auch mit 2 Kooperationspartnern zusammengearbeitet aus dem Silicon Saxony Netzwerk heraus. Einer der Use Cases, einer der Ideen letztendlich war der AI Product Manager. Hier war im Endeffekt das Ziel, dass diese Lösung Interviews mit verschiedenen Anwendern in dieser Firma führt und dabei Informationen sammelt zum Umfang, zum Zweck, zu Zielen, Design und anderen Aspekten, um letztendlich die Entwicklung von Maschinen und Produkten besser abbilden zu können. Das war ein großer Punkt, denn der heutige manuelle Prozess ist eben mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden, führt dann auch manchmal zu unklaren Zuständigkeiten oder lässt dann auch mal wichtige Erkenntnisse oder Frameworks außer Acht. Und hier war eben das Ziel letztendlich, den manuellen Aufwand ganz klar zu reduzieren und so einfach auch eine bessere Qualität der Produktentwicklung sicherzustellen. Ein sehr, sehr spannender Use Case. Der andere Use Case war tatsächlich ein KI-Assistent für Yield Analysis. Und hier war im Endeffekt das große Ziel im Hintergrund, dass so ein KI-Assistent ermöglicht, Ursachenanalysen per natürlicher Sprache durchzusetzen. Zum Beispiel, warum sankt der Yield in Lot 4821 auf Schritt 7? Also letztendlich, das System analysiert Produktionsprozess und Qualitätsdaten automatisch und liefert die wahrscheinlichsten Einflussfaktoren als ganz klare und erklärbare Antwort. Hier war einfach das Ziel, dass man die Analysezeiten, die eben teilweise Stunden oder auch Tage benötigt haben, auf wenige Minuten reduziert, man eine schnellere Root-Cause-Identifikation hat und einfach wieder weniger manuellen Aufwand und damit eben auch eine bessere Entscheidungsgrundlage für Prozesskorrekturen schaffen kann.
Wenn ich jetzt als Unternehmen einen Use Case einreichen will, woher weiß ich denn überhaupt erstmal, was ein geeigneter Anwendungsfall für so einen Hackathon ist?
Also wir haben tatsächlich für uns auch natürlich Templates erstellt, wie so ein Use Case beschrieben werden sollte, was ein geeigneter Use Case ist. Das ist natürlich auch was wir dann im Hintergrund machen, was wir dann auch wieder als Beratungsleistung von unserer Seite sehen. Das heißt, theoretisch ist man erstmal komplett frei, was man hier einreichen möchte. Wir wollen lieber viele Ideen, viele Use Cases, die eingereicht werden, auch wenn man da vielleicht manche für einen AI-Hackathon erstmal nicht beachtet, kann man die dann später vielleicht in einer anderen Form von einem Hackathon angehen. Also wir haben da erstmal keine Eingrenzungen gesetzt, sondern haben dann wirklich uns das angeschaut, was die Kunden eingereicht haben, das auf unsere Templates angewandt und dann entschieden, passt das nicht, gehen dann auch nochmal ins Gespräch dazu natürlich. Aber grundsätzlich ist es wichtig, da eher den Kopf frei zu halten, die Ideen frei zu lassen und vielleicht nicht direkt mit Eingrenzungen daran zu gehen, sondern tatsächlich zu sagen, das ist meine Idee, die reiche ich ein und wir schauen mal, ob das passt und ob das wirklich das ist, was hier auch umgesetzt werden kann.
Und wie konkret sollte so eine Idee, die eingereicht wird, sein, bevor ich sie einreiche?
Also das macht natürlich auch jeder Hackathon etwas unterschiedlich. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, so ein bisschen die Idee gehabt, wirklich das Ganze freizulassen und da eher dann nochmal ins Gespräch zu gehen mit den Kunden. Also tatsächlich hatten wir auch einen der Kundenvertreter mit vor Ort beim Hackathon, der die ganze Zeit über einfach dabei war, damit natürlich auch ändernde Anforderungen oder nochmal einen Input geben konnte, sodass der Use Case immer, immer klarer wurde über den Hackathon hinweg selbst. Wir haben es aber eben auch so gemacht, dass wir uns dann erstmal im ersten Schritt den Use Case angeschaut haben. Und dann bei tiefergehenden Fragen, die einfach notwendig waren, um zu verstehen, können wir das umsetzen, was braucht es dafür, einfach nochmal ins Gespräch gegangen sind mit dem Kunden.
Dann würde mich noch interessieren, wie habt ihr dann in dem Zusammenhang den Erfolg definiert am Ende? Also sollte am Ende dann wirklich ein funktionierender Prototyp stehen oder wärst du auch zufrieden gewesen mit der Erkenntnis, dass eine Idee einfach derzeit nicht umsetzbar ist oder nicht tragfähig ist? Also ja, was waren deine Erfolgskriterien?
Ich und da muss ich auch sagen, natürlich für das ganze Team, also hinter diesem Hackathon stand ein riesengroßes Team mit sehr, sehr vielen Menschen, die da mitgearbeitet haben, sich Gedanken gemacht haben. Und für uns war vor allem ein großes Ziel natürlich, dieses Prinzip AI-Hackathon für uns einmal anzuwenden, zu schauen, was funktioniert auch gut für uns, was nicht. Am Ende war uns wichtig, dass wir die Anwendungsfälle, die Use Cases vom Kunden ernst nehmen und uns wirklich tief darüber Gedanken machen. Für uns war Erfolg, dass wir als Teams super zusammengearbeitet haben, dass das mit der Plattform alles super funktioniert hat, und dass wir hier einfach viel lernen konnten für uns. Das war eigentlich der große Erfolg schon für uns. Das für uns natürlich auch ein Erfolgsaspekt war, dass da am Ende ein POC steht, den man zeigen kann. Das war natürlich ganz klar. Und dass das dann wirklich so ausgesehen hat, wie es am Ende aussah, das hat unsere Erwartungen definitiv übertroffen. Also was da wirklich in den 3 Tagen letztendlich auf die Beine gestellt wurde, damit hat keiner gerechnet. Und das war auch tatsächlich für uns überraschend. Am Ende ist es natürlich immer das Ziel, dass wenn Kunden zu uns kommen mit einem Anwendungsfall, dass da am Ende auch was Gutes bei rauskommt. Aber es war für uns natürlich auch so, dass wir gesagt haben, es ist wichtig zu sehen, wie funktioniert das mit der Plattform? Haben wir am Ende wirklich das Ergebnis erreicht, was der Kunde sich gedacht hat? Oder stellen wir halt fest, okay, der Use Case ist vielleicht gar nicht die Lösung für dein Problem und wir können vielleicht eine andere Lösung machen? Also all das waren unsere Ziele und die wurden eben ja tatsächlich übertroffen am Ende.
Mhm. Genau, jetzt hast du schon angesprochen, dass da viele Ideen weiterentwickelt werden oder viele POCs dann auch entwickelt werden. Aber ein Problem bei Hackathons ist ja oft eben genau diese Fortführung der Ideen. Also in der Association for Computing Machinery, da ist eine Studie erschienen, die zum Beispiel ergeben hat, dass Ideen aus so kurzfristigen Formaten eigentlich dann nur in 5% der Fälle langfristig fortgeführt werden. Eine Möglichkeit, wie man diesem Problem begegnen kann, hat Microsoft gezeigt. Die auf ihrem Global Hackathon geben die dann ausgewählten Teams die Möglichkeit, ihre Ideen Führungskräften zu präsentieren und dann werden eben einige dieser Ideen finanziert und weiterentwickelt. Wie habt ihr denn jetzt bei eurem Hackathon den Übergang vom Prototyp in den Pilotbetrieb dann vorbereitet?
Uns ist natürlich wichtig, dass das hier nicht mit einem Hackathon beendet ist. Wir wollen das Ganze grundsätzlich weiterführen. Wir arbeiten aktuell an einem Eventbericht, den wir auch veröffentlichen wollen, wo wir unsere Erkenntnisse teilen und wo wir natürlich auch teilen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Uns ist es ganz, ganz wichtig, dass es am Ende eben nicht nur, es ist ja trotzdem was Tolles, aber dass die Gewinnerlösungen letztendlich nicht nur abgeschlossene Hackathon-Artefakte sind, sondern dass sie tatsächlich der Startpunkt sind für Pilotierung und für Validierung. Das heißt, wir werden bei der Lösung Automationos AI in den belastbaren Pilotbetrieb einsteigen. Wir werden da einfach ja, das ganze Thema mit dem Kunden weiter verfolgen, das ganze Thema weiter bearbeiten und dann bestenfalls natürlich über die Pilotierung und die Validierung hinauskommen. Auch für die Yield-Analyse, die da vorgenommen wurde, wofür eine Lösung entwickelt wurde, liegt jetzt letztendlich der nächste Schritt in der Anbindung an belastbare Produktionsdaten und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind weiter mit dem Kunden im Austausch, das Ganze wird weiter verfolgt. Und wir sehen da natürlich, dass diese Lösungen letztendlich auch beim Kunden dann zum Einsatz kommen. Und das war für uns natürlich wirklich toll zu sehen, dass die Kunden vor Ort nicht nur bewertet haben, hey, tolle Idee, schöne erste Umsetzung, sondern wirklich gesagt haben, das ist das, was wir uns vorgestellt haben. Und wir gehen jetzt mit euch die Schritte weiter und werden das Ganze überführen in den Betrieb. Das ist jetzt das Ergebnis aus diesem Hackathon. Neben diesen Gewinnerlösungen gab es natürlich ja auch die anderen tollen Lösungen, die entwickelt wurden. Auch hieraus wollen wir wieder Dinge rausziehen. Wir wollen das Wissen, die Komponenten und auch die Standards, die da angewandt wurden, entsprechend wiederverwenden. Das auch entsprechend in unsere zukünftigen Tätigkeiten innerhalb von CGI, aber auch für andere Hackathons wieder anwenden. Das heißt, auf der einen Seite ganz klar weiterarbeiten mit den Kunden an den Gewinnerlösungen und auf der anderen Seite die anderen auch sehr tollen Lösungen einfach nutzen für weitere Ideen, für weitere Hackathons. Und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt damit machen wollen. Und wie ich schon gesagt habe eingangs, natürlich weitere Hackathons, konkreter nochmal auf Industrien oder Kunden bezogen, haben sehr viel Learnings für uns hier mitgenommen aus der Organisation, aber auch daraus, was wir tatsächlich leisten können. Und das wird jetzt einfach weiter wachsen. Und wir haben gesehen, sowohl aus den Stimmen der Jury als auch aus dem Silicon Saxony-Netzwerk, dass sowas einfach unfassbar geschätzt wird, weil man als Kunde auch merkt, hier sind wirklich mehrere Experten 3 Tage voll für mich da und das wollen wir auch weiterführen.
Ja, also viele Vorteile sowohl für das Unternehmen, das den Hackathon veranstaltet, als auch für die Kunden, die da ihre Ideen einreichen. Aber natürlich bei einem Zeitfenster von 48 Stunden oder 72 Stunden ist es natürlich dann wichtig, dass nicht der technische Aufbau dann zum Hauptprojekt wird, sondern wirklich die Ideen, die die Kunden eingereicht haben. Und damit komme ich zu dir, Dominik. Du warst ja für die technologische Grundlage des Hackathons mitverantwortlich. Und die war Amazon Bedrock, also kurz gesagt ein AWS-Service, mit dem Entwickler Zugriff auf verschiedene Foundation-Modelle erhalten und dort ohne eigenes Infrastruktur- oder Server-Management arbeiten können. Und schon mal der Hinweis, dass die Plattform auch ganz schön was leisten musste in dem Hackathon. Also im Rahmen dieses Hackathons, steht in dem Eventbericht, wurden alleine 23,8 Millionen KI-Token verarbeitet. Aber bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, was das eigentlich genau bedeutet und alles, würde mich erstmal grundsätzlich interessieren, was muss denn technisch fertig sein, bevor die Teams dann wirklich mit ihrer Umsetzung beginnen können?
Ja, das hast du schon eigentlich ganz genau erfasst. Die möchten eine Plattform haben, wo sie direkt drauf loslegen können und eben in diesen 48 Stunden sich nicht erst damit beschäftigen, auf ihrem persönlichen Computer irgendwas einzurichten, sondern direkt startklar zu sein. Und da hatten wir tatsächlich nicht nur Amazon Bedrock zur Verfügung, sondern die komplette Amazon-Service-Landschaft. Alle Services konnten sie da sich aufbauen und damit eben wirklich leistungsstark unterwegs sein, ohne lokal überhaupt sich irgendwie Gedanken zu machen. Und konnten da direkt die Services verwenden. Wichtig ist natürlich auch, dass sich die Teams auch untereinander austauschen können. Und da wir auch viele externe Partner dabei hatten, die in den Teams mitgearbeitet haben, ist das ja natürlich im Enterprise-Umfeld nicht immer ganz so einfach, guten Kommunikationsweg und eine Plattform zu finden, auf der wir uns austauschen können und eben Daten, Testdaten hin und her schieben können und die Ideen austauschen und gestalten können. Genau das musste auch vorher schon mal stehen, sodass wirklich die Teams von Anfang an mit Startschuss der 48 Stunden direkt loslegen konnten und sich auf die Use Cases konzentrieren konnten. Und da hat uns dann auch AWS wirklich gut unterstützt, dank unserer Partnerschaft, die komplette Service-Bandbreite bereitzustellen und eine Infrastruktur bereitzustellen, mit der sie direkt loslegen konnten.
Das heißt, hol mich mal nochmal ab, wie sah denn dann die grundsätzliche Arbeitsumgebung für die Teams dort vor Ort aus?
Grundsätzlich konnten sich das die Teams sogar noch ein bisschen selber überlegen. Also sie hatten einfach Zugriff auf die AWS-Infrastruktur und konnten sich dort alles bereitstellen, was sie haben wollten. Es stand zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Amazon Bedrock zur Verfügung, wo sie mit wenigen Klicks, mit wenig Aufwand direkt einen Zugriff hatten auf verschiedenste LLM-Modelle, um da einfach direkt mit einer KI zu sprechen, dort Workloads gegenzuschießen und Antworten zu erhalten. Und damit konnten sie direkt schon minimal loslegen. Wenn sie mehr wollten, konnten sie dann direkt auch Workloads auf der AWS-Cloud deployen und weitere größere Architekturen frei bauen, wie sie möchten.
Wenn ich da jetzt verschiedene Modelle zur Auswahl habe, warum sollte ich eigentlich Modelle vergleichen, anstatt einfach sofort mit dem leistungsfähigsten Modell zu beginnen?
Da kommt nämlich der Begriff leistungsfähig direkt dazu. Da ist halt die Frage, was ist die Definition davon? Nicht jedes Modell ist für den konkreten Zweck direkt das Stärkste. Wenn man von leistungsfähig spricht, dann denken wahrscheinlich viele einfach an die, die man tagtäglich nutzt, die gute Allrounder-Modelle sind, mit denen wir einfach unserem Browser privat immer wieder sprechen. Aber wenn man einen konkreten Use Case hat, der vielleicht auch in einem Enterprise-Umfeld noch ein bisschen mehr Fokus auf Qualität und Stabilität hat und weniger fehleranfällig sein soll, dass man da dann einfach natürlich schauen kann, was sind die einzelnen Stärken der verschiedenen Modelle. Da kommt natürlich auch noch hinzu, dass man da vielleicht gar nicht mit dem größten Modell herauflaufen muss, das die größten Kosten produziert und vielleicht auch ein bisschen langsamer ist, sondern dass man da wirklich mit dem idealen, bedarfsorientierten Modell ankommt, das dann wirklich für den konkreten Zweck die optimalste Lösung bietet.
Ja, beim Thema Kosten kommen mir natürlich sofort wieder die Token in den Kopf. Ich habe vorhin schon gesagt, 23,8 Millionen verarbeitete Token sind über diese 48 Stunden entstanden, aber das sagt ja erstmal noch nichts über die Qualität der Ergebnisse aus. Aber ich würde trotzdem gerne erstmal grundlegend klären, was ist denn eigentlich ein Token? Also wie würdest du den Begriff jemandem erklären, der noch nie mit einem Sprachmodell gearbeitet hat?
Stimmt, du hast recht. Token sind auf jeden Fall kein Qualitätsmerkmal, die Anzahl, die da verarbeitet wurde. Aber es zeigt, was die Teams in der kurzen Zeit von 48 Stunden da wirklich geleistet haben und wie viele Daten die an die KI geschickt haben. Ja, für jemanden außerhalb der Technik kann man beschreiben, dass eine KI Texte nicht liest wie wir mit einzelnen Wörtern, sondern sie, wenn man da einen Satz hat oder einen ganzen Text hat, diese in verschiedene Bestandteile zersetzen muss. Und das sind die Token. Token können dabei ein ganzes Wort sein, ein Bestandteil eines Wortes, ich sag mal eine Silbe, können aber auch nur Zahlen oder ein einzelnes Satzzeichen sein, was dann einfach die Zusammenhänge davon wieder ändert oder die Bedeutung von dem wieder verändert. Und damit kann dann das Sprachmodell loslaufen und die nächstbeste Antwort sozusagen generieren.
Und wie lässt sich der Verbrauch bei so einem Hackathon kontrollieren, ohne dass du die Teams irgendwie zu stark einschränkst bei ihren Ideen?
Kontrollieren kann man das natürlich einfach im Hintergrund durch die verschiedenen Möglichkeiten von der AWS-Plattform, da einfach die Metriken rauszuziehen, die wir dann ein bisschen kontinuierlich überwacht haben, um einfach zu schauen, dass alles noch funktionell ist und die Teams weiterarbeiten können. Grundsätzlich hatten die Teams da aber die volle Freiheit. Wir haben da auch gar nicht groß was begrenzt, dass sie da wirklich alle Modelle und alle verschiedenen Token und Herangehensweisen durchtesten konnten.
Dann würde mich noch eine Frage so zum Thema Datenschutz interessieren. Ich will ja natürlich als Unternehmen nicht, dass irgendwie meine Use Cases leaken oder sonst was. Also wie kannst du sicherstellen, dass die Daten, die da verarbeitet werden, in dem System bleiben und nicht nach außen gelangen?
Das ist eine spannende Frage und ich glaube, damit mussten sich die Teams auch selber viel beschäftigen, weil das liegt immer an der Architektur. Da haben wir, glaube ich, auch bei den Teams selber gesehen, die hatten da unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen oder anderen haben da eine sehr leichtgewichtige Architektur gebaut und andere eine sehr, sehr große, komplexe, die schon wirklich enterprise-ready ist, sage ich mal. Dass da einfach die Architektur drauf achtet, dass alles sicher abgeschottet ist, dass die Daten an einer sicheren Quelle liegen und eben die ganzen Verbindungen dazwischen sicher sind und da nichts weglaufen kann und eben dann auch auf Modelle setzen, die ein gewisses Harness haben, wo man ja um das Modell drumherum Sicherheitsboundaries baut, dass da eben keine falschen Verwendungen stattfinden, die gewisse Stabilität gewährleistet ist. Und das haben die Teams auch echt schön gezeigt, dass sie hier nicht einfach Vibe gecodet haben, sondern wirklich von Anfang an darauf geachtet haben, dass da später ein Use Case hintersteht, der aus der Wirtschaft kommt, der wirklich auch produktive Daten später beinhalten wird. Und die haben von Anfang an darüber nachgedacht, wie sieht das denn später aus, wo muss es nachher laufen und welche Bedingungen haben wir denn daran, wenn das eben nicht nur auf meiner lokalen Maschine mal eben läuft, sondern später wirklich in einer Cloud-Umgebung produktiv läuft und auch von vielen verschiedenen Menschen verwendet wird mit großen Datenmengen, die auch dann gewiss ein bisschen schützenswert sind.
Mhm. Dann zur Umsetzung noch so eine Frage. Welche technischen Engpässe hast du denn während dem Hackathon erlebt?
Grundsätzlich fällt mir da spontan gar nicht so viel ein. Wir hatten dann eine sehr, sehr stabile Plattform, die wir da zur Verfügung gestellt bekommen haben oder auch dann den Teams zur Verfügung gestellt haben. Zwischenzeitlich war es bemerkbar, dass da die Teams wirklich sehr, sehr viele Texte, so große Datenmengen gleichzeitig raufgeladen haben. Da wurde dann die Antwort des KI-Modells mal ein bisschen langsamer. Das konnte man aber auch relativ schnell wieder beheben und dann ging es eigentlich, glaube ich, grundlos weiter für die Teams. Ich denke, das kann vielleicht auch Erik besser beantworten, ob er da Engpässe gemerkt hat.
Alles klar, dann nutze ich die schöne Vorlage gleich mal und gehe rüber zu Erik, weil natürlich eine vorbereitete Plattform ist super und gibt den Teilnehmenden die Möglichkeiten, sich voll auf die Aufgabe zu konzentrieren. Aber klar, die eigentliche Lösung entsteht dann in den verschiedenen Teams. Also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Aufgabe war es, innerhalb von 48 Stunden aus einem Kundenproblem dann wirklich idealerweise einen vorzeigbaren Prototypen zu entwickeln. Und Erik, du warst ja Teil eines der Gewinnerteams und ich persönlich stelle mir das schon ziemlich stressig vor, wenn ich weiß, okay, ich habe nur 48 Stunden, habe jetzt hier eine Aufgabe vor mir und muss in 48 Stunden was präsentieren können. Wie hat sich das denn aus deiner Sicht, aus Sicht eines Teilnehmers erstmal angefühlt?
Genau. Wie du schon sagtest, stressig, aber im guten Sinn. Man hat 48 Stunden Zeit, ein quasi leeres Blatt vor sich auf dem Tisch liegen und in unserem Fall natürlich ein echtes Kundenproblem. Und weil der Use-Case-Geber direkt mit im Team saß, war es kein abstraktes Szenario. Also da saß wirklich jemand, für den die Lösung am Ende wirklich einen Unterschied macht. Das erhöht natürlich den Druck, bietet natürlich aber auch den Vorteil, dass man Einblicke bekommt, die man sonst nicht hätte. Und das Gute war, wie Dominik schon ausgeführt hat, die Plattform war vorbereitet. Also wir mussten uns nicht mit Infrastruktur, Zugängen oder sonstigen Details aufhalten, sondern konnten sofort ins Problem eintauchen, nachdem die Use Cases vorgestellt waren. Und in dem Zuge kam der Stress also nicht von der Technik und der Plattform selbst, sondern von der eigentlich spannenden Frage, ob wir das Richtige bauen und ob wir es in der Zeit auch vorzeigbar bekommen. Und was mir dabei geholfen hat, war die frühe Entscheidung, den Scope zu begrenzen. Also das haben wir im Team besprochen. Nicht 1000 Features anfangen, sondern wir fokussieren uns auf eine Sache und setzen die gut um, damit man am Ende eben auch was Vorzeigbares hat.
Mhm. Bevor wir um die Art und Weise, wie ihr rangegangen seid, kommen, kannst du mir nochmal kurz eure Aufgabe beschreiben. Was solltet ihr denn machen? Was war eure Aufgabe?
Da würde ich vielleicht ein Stückchen weiter ausholen und den Use Case kurz anschneiden. Also der kam ja aus dem Bereich der Maschinenentwicklung und in dem Bereich muss unglaublich viel dokumentiert werden, was die Maschine können soll, wie sie aufgebaut ist. Es muss natürlich auch irgendwo festgehalten sein, welche Entscheidungen getroffen wurden und warum. Das ganze Wissen, das steckt meist verteilt über das Unternehmen hinweg in den Köpfen der Techniker und die Dokumentation ist, zumindest war es bei unserem Kunden so, komplett Handarbeit. Das hieß, das hat uns unser Ansprechpartner erläutert, dass für eine einzelne Funktionsbeschreibung im Schnitt 2 Tage draufgegangen sind und die dann aber auch nicht gut dokumentiert war, sondern meist verteilt über Word-Dokumente und E-Mails vorlag und am Ende eigentlich niemand mehr nachvollziehen konnte, was jetzt konkret entschieden wurde. Unsere Aufgabe war also, diesen Prozess zu verbessern und auch die Qualität der Dokumentation selbst zu verbessern. Und unsere Antwort darauf war, was wäre denn, wenn man diesen lästigen Dokumentationsprozess, der jetzt nachgelagert stattfindet, einfach während der Entwicklung mit betrachten und umsetzen könnte? Also wenn der Techniker, während er erzählt, einfach dafür sorgen könnte, dass die Dokumentation mit erstellt wird.
Und ich kann auch schon mal verraten, dass eure Lösung die Jury auf jeden Fall überzeugt hat. Ich meine, du bist ja aus dem Gewinnerteam und ihr habt aber sowohl technisch als auch im Hinblick auf die Geschwindigkeit und Kundennutzen überzeugt oder wie es die Jury ausgedrückt hat, they listened to the client and solved the challenge in 2 days. Also ihr habt auf den Kunden gehört und die Aufgabe, die Herausforderung in 2 Tagen erledigt bekommen. Aber die Frage ist natürlich, wie geht ihr so ein Problem an? Also wie habt ihr denn die ersten 2 oder 3 Stunden genutzt?
Mein Ansatz ist eigentlich immer der gleiche. Also wir im Team haben versucht, erstmal das Problem zu verstehen und haben das dann auch mit dem Kunden nochmal verifiziert, ob wir das richtig verstanden haben, haben dann auf der Basis einen Plan entwickelt und haben dann erst angefangen zu bauen und nicht umgekehrt. Wir hatten es jetzt eben schon, die Versuchung bei so einem KI-Hackathon ist natürlich unglaublich groß, einfach sofort loszucoden, einfach weil nicht so viel Zeit ist. Aber genau das ist der häufigste Fehler. Also ganz oft ist es so, wer einfach zu früh loscodet und anfängt, was zu bauen, der baut ganz oft am eigentlichen Bedarf vorbei. Und deshalb haben wir die ersten 2 bis 3 Stunden, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, fast vollständig verwendet, um das Problem zu durchdringen und auch alle Edge Cases zu verstehen. Wir haben also unserem Ansprechpartner, der ja Mitglied unseres Teams war, Löcher in den Bauch gefragt, wo die Zeit verloren geht. Was wäre ein echter Gewinn für das Unternehmen, für euch? Wo sind die exakten Pain Points? Und aus den Antworten haben wir dann einen Plan entwickelt und ein erstes Architekturkonzept erarbeitet. Und erst danach sind wir in die Umsetzung gegangen.
Das heißt, wann wusstet ihr dann, welche Lösung ihr bauen wollt?
Die Richtung kam eigentlich vom Kunden selbst. Der hatte schon ein ziemlich klares Bild davon, was er haben möchte. Also sein Wunsch war ganz einfach formuliert, die Dokumentation soll so mühelos und einfach wie möglich werden. Es ist ja gerade nicht so, dass die Dokumentation per se schlecht ist, sondern einfach, dass sie nachgelagert oder manchmal auch gar nicht entsteht und dadurch eben einerseits Wissen verloren geht. Natürlich weiß man nach 2 Monaten, wenn man da anfängt, was zu dokumentieren, nicht mehr alles genau und auch die Abläufe nicht mehr. Da war unser Ansatz eben und auch vom Kunden gewünscht, dass es eben nicht hinterher passiert, sondern einfach direkt parallel zum Umsetzungsprozess. In dem Moment war uns dann eigentlich klar, dass wir jetzt keinen weiteren einfachen Chatbot bauen, sondern hier war dann auch für uns klar, dass es eine KI-Lösung sein muss. Das hätte ja auch anders sein können, dass wir sagen, okay, KI ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ansatz. Aber in dem Fall hat es Sinn gemacht und es sollte eben eine KI-Lösung werden, die ein strukturiertes Interview führt und dann Schritt für Schritt den Techniker durchführt und am Ende eben die Dokumentation erzeugt.
Wann habt ihr dann gemerkt, dass aus der Idee oder aus den ersten Codezeilen, die ihr schreibt, dass da wirklich ein funktionierender Prototyp daraus entstehen könnte am Ende?
Die Frage hat sich uns ehrlich gesagt nie gestellt. Also wir waren uns von Anfang an einig, wir wollen was Lauffähiges bauen, kein Foliensatz, kein Mockup, kein reines Konzept. Man hätte den Use Case natürlich auch so bearbeiten können und auch lösen können, gar keine Frage. Aber unser Anspruch war, dass wir eine funktionierende Demo haben, die man live vorführen kann. Und von daher hat sich die Frage eigentlich nie gestellt bei uns.
Wie habt ihr dann sichergestellt, dass ihr neben der interessanten Demo, der funktionsfähigen Demo, auch wirklich das Problem, das tatsächliche Problem löst? Also wie oft habt ihr euch während der Entwicklung Rückmeldungen geholt?
Wir waren eigentlich permanent im Austausch mit unserem Ansprechpartner. Also es gab jetzt nicht alle 4 Stunden, schaut da mal jemand drüber, sondern es lief eher so ab, dass einer aus dem Team eigentlich die ganze Zeit mit dem Ansprechpartner im Austausch stand. Da haben wir uns auch abgewechselt, um einfach weiter regelmäßig noch mehr Informationen zu bekommen und auch zu validieren, ob unsere Lösung in die richtige Richtung geht.
Dann noch so zu deiner persönlichen Erfahrung. Was hast du denn ganz persönlich für dich auf dem Hackathon gelernt?
Ich würde vielleicht nicht direkt sagen gelernt, sondern eher mitgenommen. Mir ist wieder klar geworden, beziehungsweise erstmal richtig bewusst geworden, wie viel es einfach ausmacht, kleine fokussierte Teams in Zeiten von KI-gestützter Entwicklung zu haben. Bei mir ist es so, ich arbeite sonst in großen, verteilten Enterprise-Strukturen, wo allein die Abstimmung extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, also meistens sogar mehr Zeit als die eigentliche Entwicklung. Ich denke, das kennt jeder. Und hier im Rahmen des Hackathons, wir waren 4 Leute, Der Kunde war direkt mit im Raum. Man hatte extrem kurze Wege dadurch. Also dadurch gab es kaum Reibung. Und zwischen der Idee und Feedback und der Umsetzung ging fast keine Zeit verloren. Und das hat mir eben wieder sehr deutlich gezeigt, wie viel Tempo in normalen Projekten allein durch diese Distanz und vielen Abstimmungen und Reibungen, die da entsteht, einfach verloren geht.
Ja, das heißt, welche Erfahrungen aus dem Hackathon kannst du dann auf deine normalen KI-Projekte oder auf deine alltäglichen KI-Projekte in deinem Unternehmen übertragen?
Da würden mir drei Dinge einfallen. Zum einen, wie eben schon gesagt, die Nähe zum Fachbereich. In echten Projekten sitzt der Fachexperte ganz oft weit weg. Also Feedback dauert Wochen oder lange oder der Fachexperte ist so überlastet, dass man den einfach gar nicht zu greifen bekommt. Und beim Hackathon saß er eben direkt neben uns. Und genau das hat den Unterschied gemacht. Also würde ich da die Lehre mitnehmen, dass man mit dem Experten oder dem Kunden einfach so früh wie möglich in Austausch tritt und eben auch regelmäßig validiert, dass das, was man baut, in die richtige Richtung geht und nicht, dass es einfach ein Nice-to-have ist, dass da mal jemand drüber guckt, sondern dass das wirklich ein Punkt ist, der dann über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Der zweite Punkt, das hatte Dominik vorhin schon angesprochen, ist das ganze Thema Governance. Das wird bei KI-Projekten ja sehr gerne vergessen. Für uns war klar, dass das nichts ist, was nachträglich kommt oder optional ist. Wir haben in unserer Lösung Nachvollziehbarkeit, also wir hatten direkt mitgedacht. Wir hatten einen Audit-Trail, wir hatten ein Tool, was einen Confidence-Wert ermittelt hat, um dann eben auch zu zeigen, wie sicher ist das KI-Modell sich gerade mit dieser Antwort. Wir haben sichergestellt über den Systemprompt und über eine Wissensbasis, dass das KI-Modell keine Annahmen trifft ohne menschliche Bestätigung und eben auch, dass die Dokumentation, die da rauskommt, nicht einfach hingenommen wird, sondern immer menschlicher Prüfung nochmal bedarf. Und in Unternehmen ist das genau oft der Grund, warum Prototypen oder Proof of Concepts eben nie in die Produktion gehen, weil niemand dem Prototypen vertraut. Und Vertrauen ist eben was, was man einbauen muss von Beginn an und nicht nachrüsten. Und der dritte Punkt ist, dass Unternehmen ganz oft den Fehler machen und KI als Ersatz für den Menschen verkaufen. Und das war bei uns eben auch nicht der Fall. Also uns war von Anfang an klar, dass die KI nicht den Techniker ersetzen soll, sondern ihm eben die Aufgaben, die ihm leidig sind oder die man ungern macht, abnehmen soll und ihn dabei unterstützen soll. Und das ist eben was, was über spätere Akzeptanz entscheidet. Also KI ist in dem Fall ein Werkzeug, das den Fachleuten hilft, das benutzt werden soll und eben keins, was sie ersetzen soll. Weil wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie dadurch ersetzt werden, dann bekämpfen die das natürlich, nehmen es nicht an und dann wird es nicht gut eingeführt und angenommen.
Ja, also doch sehr viele Erfahrungen, die du da mitnehmen kannst. Die gleiche Frage habe ich natürlich auch an die anderen beiden. Dominik, welche Erfahrungen hast du denn mitgenommen, die du auf deine normalen KI-Projekte in deinem Unternehmen übertragen kannst?
Gute Frage. Ich denke hauptsächlich, dass man einfach mal diese Freiheit braucht, sich wirklich intensiv mit dieser Frage zu beschäftigen, worum geht es, mit dem Use Case zu beschäftigen und sich dann mal wirklich, ja, einsperren darf, sage ich mal, wie in so einem Hackathon für ein paar Stunden, um da wirklich einfach tief reinzutauchen in die Materie und dabei aber halt nie zu vergessen, wo die Anwendung später laufen soll, für wen soll die später laufen, was ist der Mehrwert, der dann wirklich da rauskommen soll und man nicht einfach direkt frei losläuft.
Michelle, was nimmst du mit von dem Hackathon in deinen Unternehmensalltag?
Viele Dinge. Ich glaube, viele Sachen haben Erik und Dominik jetzt wirklich schon gesagt. Ich will es jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Das kann ich alles nur unterschreiben. Grundsätzlich glaube ich, für mich persönlich ist es immer wieder nochmal schön zu sehen, was aus so einem ursprünglich beschriebenen Use Case werden kann. Dass es sich auch einfach lohnt, Use Cases eine Chance zu geben. Auch wenn vielleicht auf den ersten Blick nicht alle direkt überzeugt sind oder vielleicht der Kunde sich noch gar nicht so sicher ist, was das Ziel ist. Dass man so Use Cases einfach eine Chance geben sollte und wirklich Dinge ausprobieren sollte. Und ich glaube, das ist grundsätzlich ein Thema, auch wenn wir über KI sprechen, dass wir offen sein müssen, Dinge auszuprobieren, auch mal damit auf die Nase zu fallen und daraus einfach zu lernen. Und ich glaube, das ist sowohl Einsatz von KI, um zu entwickeln, aber auch KI-Projekte umzusetzen oder KI-Systeme zu entwickeln, ein wichtiger Punkt. So diesen Ausprobierraum zu schaffen und das auch okay zu finden. Und dass es verschiedene Lösungen gibt, hat ja eigentlich auch der Hackathon gezeigt, dass eben beispielsweise das Team von Erik die Lösung super gemacht hat, die andere Lösung aber auch super war und wir eigentlich sehen, ja, es gibt für diese Probleme tatsächlich mehrere Lösungen und wahrscheinlich gibt es auch noch mehr. Und ich glaube, das ist auch so ein guter Punkt, um so ein bisschen den Blick zu weiten und einfach grundsätzlich ein bisschen offener und anders vielleicht an interne, aber auch an Kunden-KI-Projekte ranzugehen.
Alles klar, dann würde ich euch alle drei zum Ende nochmal bitten, mir einen kleinen Satz zu vervollständigen. Ich würde wieder einen nach dem anderen mit euch durchgehen. Michelle, du darfst anfangen. Den Satz, den ich dich gerne vervollständigen lassen würde, ist: Ein AI-Hackathon lohnt sich, wenn...
Wenn die richtigen Leute zusammenkommen mit ganz viel Interesse und Freude an diesem Thema und ihnen der Raum gegeben wird, Dinge auszuprobieren und auch mal auf die Nase zu fallen.
Dominik, für dich das Gleiche. Ein AI-Hackathon lohnt sich, wenn...
Ich würde schon fast das Wenn streichen, wenn ich darf. Lohnt sich ja eigentlich immer. Hackathons haben schon vor der Zeit von KI wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und es hat schon immer da gezeigt, dass wenn da die richtigen Leute mit der richtigen Idee zusammenkommen und sich endlich mal auf ein Thema konzentrieren können, coole Sachen rauskommen. Und mit der Unterstützung von AI kann das heutzutage einfach nur noch schneller passieren. Man kann schon viel besser direkt mit einem POC-reifen Produkt herauskommen, sodass eben die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass man das direkt mitnehmen kann und weitertreiben kann und es eben nicht verloren geht nach dem Hackathon.
Dann Erik, auch du, ein AI-Hackathon lohnt sich, wenn?
Aus dem Prototypen oder der Idee mehr wird.
Alles klar. Dann sage ich ganz vielen Dank an euch drei. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart und mir meine ganzen Fragen beantwortet habt. Und natürlich auch ein herzliches Danke an dich, dass du zugehört hast. Wenn du mehr über das ganze Thema wissen willst, dann schau in die Shownotes. Da findest du natürlich die Kontaktdaten von allen drei und den Eventbericht. Und ansonsten sage ich vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann like und subscribe den Podcast gerne, damit du keine Folge verpasst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis dahin sage ich ciao, wir hören uns.
Das war Digitalwandler, der CGI-Podcast zur IT-Transformation. Neue Einblicke, frische Perspektiven, immer da, wo Wandel stattfindet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.